Wenn ich Kunden anspreche, höre ich natürlich immer erstmal rein, was ist eigentlich dessen Problem und versuche diese Probleme anzusprechen und die dann auch zu lösen. Was brauche ich als Unternehmer, Unternehmerin? Im Grunde Flexibilität, natürlich auch Risikobereitschaft. Sicherheitsdenken hilft ganz besonders nicht. Ich glaube, das Land hat Zukunft. Also die Zukunft ist für mich auf dem Land und nicht in der Stadt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Innovationspioniere, ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ. Ich bin Tanja Jovanovic und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast hat einen Lebenslauf, der so klingt, als hätte sich jemand nicht entscheiden können. Und genau das ist das Spannende daran. Hallgard Stolte hat bei BMW in Kanada Autos geplant, in München Händler betreut und bei Grey Advertising den Skoda-Etat verantwortet. Dann hat sie in Prag eine eigene Firma gegründet, und zwar 7 Jahre nach dem Mauerfall, als viele noch gezögert haben. Von dort aus hat sie Verpackungsdesign für Marken wie Dove, Rexona und Douchetas in 36 europäischen Ländern gemanagt und nebenbei an der London School of Economics Wirtschaftsgeschichte studiert. Jemand, der also überall hätte bleiben können, geht dorthin, wo Thüringen, Bayern und Tschechien aufeinandertreffen, ins Dreiländereck in den Frankenwald. Baut im Landkreis Kronach ein leerstehendes Schulhaus zu einem Coworking- und Co-Living-Space um, holt eine ukrainische IT-Firma in die Region und gründet, gefördert über das bayerische Gründungsprogramm Baitu, mit Artflex Software ein Unternehmen, das heute von Hof aus KI-Lösungen für den Mittelstand entwickelt. Ihr Wirkungskreis ist Hof Kronach Oberfranken. Sie gestaltet hier, was sie überall auf der Welt gelernt hat, nämlich Brücken zu bauen. Deshalb freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Wir sprechen über Herkunft und Aufbruch, über den Mut, an Orte zu gehen, an denen kein anderer ein Geschäft sieht, und über die Frage, was Innovation mit Heimat zu tun hat.
Innovationspioniere.
Hallo Hallgard, schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, dein Lebenslauf ist sehr bewegend und du warst ja quasi schon überall aktiv und hast es jetzt ins Dreiländereck geschafft und bist da aktiv unterwegs. Da ist meine erste Frage natürlich, du hättest dann sicher überall bleiben können, ne? In Toronto, in Prag, in München. Warum genau das Dreiländereck?
Ja, also ich war ja dann in Prag, hatten wir ja unsere Designfirma, und so nach 20 Jahren hatte ich dann so ein bisschen Heimweh und wollte nicht ganz so weit weg von Tschechien, weil das quasi auch mein Netzwerk damals noch war, so Freunde. Vor 15 Jahren habe ich mich dann entschieden, nicht allzu weit weg von Prag zu ziehen. Und demnächst, wenn wir Glück haben, wird ja dann auch die Autobahn zwischen Hof und Prag dann durchgehen. Arbeiten die Tschechen ja ganz fleißig dran. Und mein Mann ist Tscheche, also insofern sollte es nicht so weit weg sein von Tschechien. Und ich habe mich damals von der Wohnung her für Thüringen entschieden, weil die Thüringer als Ostdeutsche ein anderes Verhältnis zu Tschechien haben wie Westdeutsche. Und wir sind quasi direkt, durch Zufall sind wir direkt auf der Grenze gelandet. Das heißt also, ich konnte dann immer beruflich im Westen, in Anführungsstrichen in Oberfranken, aktiv sein. Und mein Mann war halt dann, gewohnt haben wir halt in Thüringen. Also das ist auch jetzt immer noch die Situation. Also wir haben halt unsere Firma in Hof und wohnen tun wir halt in Thüringen direkt beim Rennsteig.
Das heißt, die persönliche Beziehung spielte da auch natürlich eine große Rolle. Du hast doch gerade gesagt, die Ostdeutschen haben ein anderes Verhältnis zu Tschechien. Wie wichtig ist für dich das Thema Beziehung, Verhältnis für dein Geschäft und deine Aktivitäten?
Ich komme ja eigentlich aus der Dienstleistung. Ich habe zwar bei BMW Vertriebsnetzplanung und auch Marketing gemacht, aber eigentlich habe ich mich dann in der Selbstständigkeit, habe ich immer Kundenprojekte betreut, und in dieser Dienstleistung ist es halt auch immer wichtig, die Probleme von Kunden zu verstehen und auch Lösungen dafür zu finden. Und insofern, das ist eigentlich der Beziehungsanteil, den ich beruflich natürlich tagtäglich habe. Das heißt, wenn ich einen Kunden anspreche, dann höre ich natürlich immer erstmal rein, was ist eigentlich dessen Problem, und versuche diese Probleme anzusprechen und die dann auch zu lösen, jetzt im Moment eben IT-seitig. Früher habe ich das eben in der Werbeagentur gemacht, über das Branding, und jetzt machen wir das halt einfach, indem wir Software entwickeln, wo wir eben konkrete Probleme versuchen zu lösen.
Also das ist auch quasi dein Vorgehen, wie du an Themen rangehst, an Innovation, dass du guckst, was für Probleme hat der Kunde, welchen Bedarf, und dann versuche ich das zu lösen.
Genau, richtig. Und also im Grunde ergibt sich das dann daraus, ne? Dann machst du halt ein Konzept, du entwickelst ein Konzept, ein Lösungskonzept, und das ist mit Software natürlich eine ganz tolle Sache.
Wie spannend sind die Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz für dich?
Da hat sich im letzten Jahr so viel getan. Ich weiß noch, da haben wir angefangen mit irgendwelchen Chat Chats, wo wir gedacht haben, oh, wie toll, da bieten wir was an, aber eigentlich sind wir jetzt schon viel, viel weiter, wo es eben ins Datenmanagement geht, wo es eben in die ganzen Prozesse des Unternehmens hineingeht. Das hat sich sehr viel mehr verbreitert. Also wir sind, da hat sich im letzten Jahr so viel getan, das ist unglaublich.
Und wie hält jemand wie du Schritt mit diesen Entwicklungen?
Also wir haben das große Glück, dass wir als Unternehmen eben im Einstein 1 unseren Sitz haben und gegenüber ist gleich das ISIS.
Einstein 1 ist ein Gründerzentrum?
Richtig,
oder?
Genau. Das Einstein 1 ist ein Gründungszentrum in Hof und dort gleich neben der Fachhochschule oder neben der Hochschule Hof. Und die Hochschule Hof hat ein eigenes IT-Zentrum oder ein eigenes Institut für Softwareentwicklung. Und da haben wir eben sehr gute Partner, unter anderem den Professor Peinel, der uns sehr unterstützt. Und wir kriegen dadurch natürlich in dieser Spannung, in dieser Zusammenarbeit mit der Universität, ist man da sozusagen im permanenten Fluss. Und da ist eben auch nochmal das Thema Netzwerk sehr wichtig. Also ich bin da im Vorstand vom IT-Cluster und wir haben halt fantastische Unternehmen und in dem täglichen Zusammenarbeiten und innerhalb des IT-Clusters kriegt man natürlich auch im Grunde genommen sehr viel mit. Wir haben also einen KI-Walk, wir haben ein wichtiges Unternehmer-Event, wo wir eben, wir hatten jetzt gerade zusammen mit der Hochschule Hof, konnten wir mitmachen beim IT-Forum. Da ging es um ganz spannende Fragestellungen wie eben Cloud-Souveränität. Und insofern ist man da tagtäglich im Kontakt und das hilft natürlich sehr.
Ich höre heraus, du bist ein sehr neugieriger Mensch, du pflegst viele Kontakte, Netzwerk ist dir wichtig und Beziehungen, also das, was wir auch am Anfang schon hatten. Spannend daran ist ja auch, du hast ja Verwaltungswissenschaft studiert, also etwas, was man per se jetzt nicht damit assoziieren würde und auch selber nie in der Verwaltung gearbeitet.
Ach so. Ja, ich hatte mich beworben bei der bayerischen Regierung. Also ich habe Verwaltungswissenschaften studiert. Mein damaliger Freund ist zu Siemens nach München gezogen. Und dann habe ich mich auch prompt dann bei der bayerischen Staatsverwaltung beworben. Und dort hat man mir mitgeteilt, dass mit meinem Studium der Diplom-Verwaltungswissenschaften der Universität Konstanz ich nicht qualifiziert bin für den bayerischen Staatsdienst. Also das Schreiben hätte ich eigentlich nochmal aufsparen sollen. Das war, ich habe ja einen sehr innovativen Studiengang gehabt. Das war zusammen mit der London School of Economics. Ich konnte bei Professor Dahndorf studieren und meine Kollegin oder Mitstudentin war Rebecca Habermas. Also wir hatten wirklich ein ganz tolles studentisches Umfeld in Konstanz. Und es war halt für mich irgendwie spannend, dass die bayerische Staatsregierung eben diesen Studiengang nicht anerkannt hat, dass man dort überhaupt nicht anfangen konnte im Staatsdienst. Und so bin ich dann bei BMW gelandet, habe mich dann bei BMW beworben, ohne eben Betriebswirtschaft studiert zu haben. Und die hatten zu der Zeit gerade beschlossen, dass sie auch einmal eine Frau einstellen wollten. Und dann wurde ich durch ein Assessment Center durch, 3 Tage wurde ich durch ein Assessment Center geprüft. Und nach diesen 3 Tagen musste ich dann auch nochmal zum Vorstand mich vorstellen, weil ich war der erste weibliche Trainee bei der BMW AG.
Auch eine Pionierleistung?
Genau. Also so bin ich dann zu BMW gekommen.
Ja. Spannend. Im Rückblick jetzt betrachtet, hättest du lieber den anderen Weg gegangen oder wärst du lieber den anderen Weg gegangen oder sagst du, ich finde es gut eigentlich?
Nee, eigentlich war das okay. Mhm. Also ich wollte eigentlich mal so innerhalb der EU oder so internationaler Institutionen was machen und das wäre dann wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Also so bin ich über BMW sehr in diesen internationalen Bereich reingekommen, konnte für BMW nach Paris in die dortige Vertriebsabteilung und habe auch für BMW in Kanada mehrere Jahre gearbeitet. Also das war natürlich auch toll. Internationales Unternehmen.
Eine Wahnsinnserfahrung auch.
Ja, genau.
Also eher aus so einer Herausforderung oder vielleicht erstmal einem Rückschlag tatsächlich was sehr Positives und Gutes entstanden. Was sagst du denn aus deiner Sicht, was braucht denn eine Region, wo du sagst, da ist so viel Potenzial, da sind Hidden Champions, da sind ganz tolle Unternehmen. Was braucht denn diese Region, um noch innovativer zu werden?
Ja, also es gibt ja einen sehr starken Staat, wir haben einen sehr starken Staatsanteil auch in dieser ganzen Förderlandschaft, der sehr sinnvoll ist. Mhm. Ich erlebe aber, dass dieser Staatsanteil, die Förderung auch sehr viel in staatliche Institutionen gehen. Also auch im Rahmen des IT-Clusters würde ich mir jetzt wünschen, dass gerade auch im Thema KI ist es so, dass unsere Unternehmen konkret unterstützt werden. Es wird sehr viel Geld in Universitäten gesteckt, was wichtig ist, also mit diesen neuen Lehrstühlen. Und auch in diese TTZs, also die Technologiezentren. Aber die Projekte der TTZs zum Beispiel, die werden auch intern innerhalb dieser Technologiezentren abgewickelt. Das heißt, es ist nicht so, dass man sich unserer IT-Kompetenz und unserer IT-Softwareunternehmen bedient. Mhm. Und die sind da meines Erachtens nicht genügend integriert.
Okay.
Also wenn es staatliche Förderung gibt, sollte die am Ende auch irgendwann mal bei der Wirtschaft ankommen. Mhm. Und die Situation ist so, dass die meisten Firmen jetzt auch durch die wirtschaftliche Situation nicht in Innovation investieren können. Und unsere Softwareunternehmen sind ja dafür da, im Grunde was Neues aufzubauen und im Bereich Forschung und Entwicklung tätig zu werden für die Unternehmen. Und da ist es so, ich erlebe es doch, dass man oftmals ein Förderprogramm mitbringen muss oder auch die Förderung und das Geld schon mitbringen muss. Und das kann natürlich eine Softwarewirtschaft in der Region nicht alleine leisten.
Gut, das heißt an sich, das Potenzial wäre da und auch die Wissenschaft und auch die Innovation wäre potenziell auf der Straße. Aber wir müssen da mehr Transfer wagen und mehr auch den Transfer in die Unternehmen reinkriegen.
Ja, die Fördergelder gehen in diese Technologiezentren, sie gehen aber nicht in die Softwarefirmen, die eben dann für die mittelständische Industrie eben auch die Software entwickeln könnte. Also wir könnten sehr, sehr viel mehr machen, wenn wir das Geld hätten und wenn das Geld bei uns ankommen würde oder eben auch bei den Unternehmen konkret. Also die Unternehmen können eben sogenannte ZIM-Anträge stellen, das ist richtig. Und das habe ich jetzt einfach auch gemacht. Also ich gehe einfach diesen Weg, dass ich eben über Fördermittel zusammen mit der Hochschule Hof Projekte entwickle, eigene Software entwickle und die dann eben auf den Markt bringe. Aber die Unternehmen sind nicht bereit, diese Innovation zu finanzieren. Das heißt, wir als Softwarefirmen müssen eigentlich Innovation finanzieren. Und dann fragen uns die Firmen, ist das Produkt schon fertig? Schön, dann schaue ich es mir mal an. Vielleicht wende ich es dann auch mal an. Und das ist natürlich ein Risiko, was eine Softwareindustrie so und Softwareunternehmen alleine schon stemmen müssen, aber es ist nicht einfach.
Das heißt, du brauchst sehr viel Risikobewusstsein, du brauchst auch den Mut, diesen Schritt zu gehen und natürlich auch in Vorleistung
Richtig,
zu gehen.
Richtig, ganz genau. Also ich bin ganz viel in Vorleistung gegangen.
Woher kommt dein Risikobewusstsein oder eben tatsächlich der Mut, auch das Risiko einzugehen?
Naja, ich unterhalte mich natürlich auch mit Firmen. Also ich habe jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade letzten Sonntagmorgen um 4 haben wir den ZIM-Antrag eingereicht und da hatten wir die ganze Nacht durchgearbeitet, weil wir wollten ihn jetzt endlich abschicken und daran haben wir ein Jahr gearbeitet, ne, an dem ZIM-Antrag. Und die Initialzündung für diesen Antrag im Wirtschaftsministerium hat eigentlich die Firma Noveum. Es ist einfach ein Herr Wolf, der ist Produktionsleiter für einen Schaumstoffproduzenten, die eben ein Problem hatten eben mit ihren Schneidemaschinen, die eben noch nicht digitalisiert waren, wo die eben Fachkräftemangel auch haben, wo eben jetzt die erfahrenen Leute, die mit diesen Maschinen quasi so schätzen können, wie schneiden wir jetzt den Block mal, wie schneiden wir mal da den Schaumstoff aus dem Block raus. Und denen gehen jetzt diese Leute abhanden, die gehen alle in Rente und der hatte eben das Problem, dass er da eine digitale Lösung braucht. Und dann war ich so davon überzeugt und dann habe ich gedacht, nee, das ist einfach etwas, was wir machen. Und das heißt, wir machen jetzt so 3D-Nesting für Schneidemaschinen und wir können aus diesem Projekt heraus auch ganz, ganz generell das 3D-Nesting dann auch online weltweit als lizenziert dann eben anbringen. Nicht? Das lässt sich ja, also schneiden, Blöcke schneiden oder Material effizienter schneiden, automatisiert mit KI. Die KI lernt dann, das immer besser zu tun. Das kann man natürlich für viele Industrien, viele Klassen anbieten.
Und da auch wieder, du hast einen Bedarf erkannt oder
genau,
da ist ein Problem,
genau, ein Problem.
Und
genau,
du hast eine Lösung entwickelt und die jetzt quasi auf die Straße zu
bringen.
Genau,
aber dieser Industriepartner, also der wird mir vielleicht sagen, wir haben ja sehr viel gute Maschinenbauer auch im Bereich der Schneidetechnik. Die finden das alle toll, was ich da machen will, aber erwarten von mir, dass ich das jetzt finanziere. Und dann, wenn es fertig ist, dann wollen sie es natürlich haben.
Okay, aber das zeichnet dich ja auch als Pionierin aus.
Das naja, aber so geht es halt der gesamten Softwareindustrie. Mhm. Und das ist eben das Problem. Und da wir eben sozusagen proaktiv für die Industrie eben entwickeln müssen, weil die Industrie das eben nicht von sich aus investiert.
Ich habe in deinem Lebenslauf auch gefunden, dass dein Vater war ja auch ein Innovator und hat ein Netzwerk gegründet, im Jahr 1979 bereits, das heute noch Medizinstudenten fördert. Also Medizin, ganz anderes Gebiet. Und du bist ja in diesem Netzwerk auch weiterhin aktiv und sitzt im Vorstand.
Ja.
Wie kommt das zustande, zu sagen, ich mach jetzt auch noch im Medizinbereich was.
Ach so, naja, das war eigentlich das Austauschprogramm, das ist das erfolgreichste Austauschprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Und ich habe einfach versucht, zusammen mit drei Professoren, die eben auch durch dieses Programm durchgegangen sind, dass wir das einfach am Leben erhalten. Und wir haben dann halt eben wieder beim Deutschen Akademischen Austauschdienst die Anträge gestellt. Und als mein Vater dann halt gestorben war, war eben das Risiko, dass dieses Förderprogramm einschläft oder dass es nicht nochmal weitergeführt wird. Und wir haben dann eben den Verein einfach gegründet und haben das, also vielmehr der Verein, den gab es schon, aber wir haben den neu firmiert, wir mussten das alles neu machen und haben dann einfach das Programm weiterentwickelt mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, weil das eben so wertvoll auch war als Netzwerk. Also wir haben da fast 800 Professoren, die durch dieses Netzwerk durchgegangen sind, die weltweit auch tätig sind, an allen deutschen Universitätskliniken. Also zum Beispiel der Gründer von ResearchGate war auch ein Doktorand von meinem Vater. Also es ist ein ganz, ganz tolles Netzwerk, was eben wichtig war, dass wir das beibehalten.
Das, was du bewusst anders machst als dein Vater?
Mein Vater hat das fast Vollzeit gemacht, das kann ich leider nicht. Ich hätte gern mehr Zeit dafür, aber ich glaube nicht, dass die Zielsetzung ist ja dieselbe. Die Zielsetzung ist eigentlich, junge Leute, junge Menschen ins Ausland zu bringen, dass sie dort eben Erfahrungen machen. Und das war das, was mein Vater eben auch wichtig fand für sich. Es hat halt sein Leben verändert und hat ihn sehr positiv, sehr viele Inspirationen mitgegeben. Und es ist immer gut, ins Ausland zu gehen und dort eben mal ein anderes Land kennenzulernen und die eigene berufliche Tätigkeit nochmal von einer anderen Perspektive zu sehen.
Was ich spannend finde, ist, wenn man das so von außen betrachtet, er hat ja so ein bisschen Brücken gebaut nach Nordamerika und so nach Osteuropa, wenn man das so plakativ sagen darf. Ist das Zufall oder Absicht?
Das Zufall, weil ich halt bei Schroeder gearbeitet habe, ne? Also es war halt Zufall.
Vielleicht auch ein bisschen in die Wiege gelegt, dieses Brückenbauen und internationale Beziehungen pflegen. Ist ja auch etwas, was man vielleicht auch lernt oder intuitiv auch mitbekommt. Mhm. Oder?
Also ich war ja bei BMW damals dann an einem bestimmten Punkt, wo es dann beruflich eigentlich der berühmte gläserne Decke. Mhm. Und da gab es für mich halt nur eine Möglichkeit, einen Job zu machen, der ein bisschen schwierig ist, für den sich Männer eben nicht beworben haben. Und Marketing für Skoda in Prag zu machen und dann auch das Unternehmen zu verlassen und zu einer Werbeagentur zu gehen. Mhm. Die haben halt niemanden gefunden mit Automobilerfahrung und deshalb habe ich das gemacht, weil das war für mich halt eine Möglichkeit, eben beruflich auch einen nächsten Schritt zu wagen.
Was gibt dir persönlich Energie und was hat dich so richtig ausgebremst?
Also ich habe ganz, ganz tolle, also ich glaube, Netzwerk ist für mich wichtig. Ich habe da eben einfach tolle Kontakte, mit denen ich reden kann. Das Wichtigste ist immer die Aussprache und Ideenaustausch und so. Das gibt mir eigentlich Kraft. Und da möchte ich jetzt einfach mal erwähnen, meinen Vorstand im IT-Cluster, Katharina Kroll und den Hans-Uli Gruber sind ganz toll. Dann die Zusammenarbeit mit der Uni gibt mir Kraft. Also wenn ich dem Professor Peinel, dass der uns da unterstützt, auch in unseren Projekten. Ich habe auch sehr sympathische, nette Frauen, mit denen ich mich regelmäßig austausche und treffe. Das gibt mir auch Kraft. Gibt zum Beispiel in Hof Frauen. Stärkenhof ist ein ganz tolles Netzwerk. Ja, das BMEP auch. Die Handelskammer ist auch prima. Also ich bin sehr gerne in diesen Ausschüssen. Da gibt's das Innovationsausschuss. Also das ist auch fantastisch. Da hatten wir gerade in unserer letzten Sitzung ein Gespräch mit Frau Professor Schmidt, die jetzt auch einen Preis gewonnen hat als KI-Kommunikator für Deutschland. Oh. Ganz toll, also die sollten Sie auch mal vielleicht interviewen. Die Frau Professor Schmidt macht einen ganz tollen Job und ist wahnsinnig aktiv und ist eine tolle Begegnung gewesen. Was mich ein bisschen runtergezogen hat, war in meinem Dorf da in Nordhalben, die das nicht so ganz verstanden haben mit dem digitalen Zentrum. Das war schade, ich hätte da gern Digital Nomads nach Nordhalben gebracht. Aber das war für das Dorf, glaube ich, einfach zu viel. Also das waren für die so fremde Menschen, die so ganz anders ticken. Und so eher so ein städtisches Klientel. Ich wollte da auch so ein bisschen so eine Jazzreihe oder sowas aufbauen oder moderne Kunst an die Wände bringen und so. Und das haben die dann abgelehnt und daraus ist da jetzt leider eher sowas wie ein Bürgerzentrum entstanden. Okay. Also das Nordheim Village war jetzt eigentlich nicht nur Co-Living, Co-Working, sondern es ging eigentlich um Digitalisierung. Es ging um digitale Jobs auch in die Region zu bringen. Und so habe ich auch meine Aufgabe gesehen, auch in Bezug auf die Soft Blues, über die IT-Partner, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Also digitales Know-how in unsere Region, das war mir wichtig.
Wurde aber dann eher nicht so angenommen? mit?
Nee, das ist, weiß ich nicht so. Mhm. Das war jetzt dann doch Flohmarkt oder sowas. Das ist das, was sie da machen wollen. Und das ist halt schade, ja.
Das ist aber wieder auch der Punkt, ne? Die Innovation jetzt, abstrakt gesprochen, in dem Fall muss ja auch vom Kunden akzeptiert werden. Wenn die Menschen das nicht akzeptieren, ist das...
Ja, da geht es eigentlich um dieses Stadt-Land-Thema. Das ist generell interessant. Mhm. Wie bringe ich quasi gleiche Lebensbedingungen aufs Land? Und ich habe halt versucht, so ein bisschen städtische Kultur ins Land zu bringen, weil meine These ist einfach, eigentlich lebe ich besser auf dem Land. Mhm. Und die städtische Kultur, die kann ich mir auch auf dem Land im Grunde genommen zusammenbasteln. Mhm. Ja, ich muss manchmal ein bisschen mehr fahren. Also wir haben einen wunderbaren Kunstverein zum Beispiel in Kronach. Die machen ganz, ganz tolle Ausstellungen. Oder wir haben jetzt gerade im Moment läuft, was ich gerne nochmal erwähnen möchte. In der Villa Mateau haben wir im Moment einen der Top-Violinwettbewerbe der Welt.
Okay.
Und das ist in Lichtenberg. Und das ist ja für mich zu Fuß zu erreichen fast.
Mhm. Ja.
Also insofern, wir haben ganz viel Kultur. Wir haben auch ganz viele spannende Sachen. Das heißt, so ein städtisches Leben kann ich auch auf dem Land leben.
Ja.
Und deswegen ging es mir um auch, ich kann auch einen Coworking Space in Nordhalben haben. Mit den Leuten und die dann trotzdem auch dort glücklich sind. Also ich glaube, dass das Land letztendlich hat für mich Zukunft. Also die Zukunft ist für mich auf dem Land und nicht in der Stadt. Und diese Erfahrung, die war für mich eine Überraschung, weil das habe ich natürlich auch nicht geplant.
Gibt es etwas, wo du sagst, das hätte ich rückblickend anders machen sollen?
Kann ich jetzt so nicht sagen. Nee, eigentlich nicht.
Und gibt es etwas, wo du sagst, das muss passieren, damit eben mehr Menschen diesen Schritt wagen und von der Großstadt rein in die Region gehen?
Das Wichtigste sind halt immer die Arbeitsplätze. Mhm. Nicht? Also ich habe auch so ein gemeinsames Wohnprojekt im Pfarrhaus noch in Nordhalben, also in unserem Pfarrhaus Anna. Und da ist es halt so, dass die Leute schon kommen wollen, die wollen da auch leben. Aber sie haben halt dann eben nicht entsprechende Jobs. Ich habe vor kurzem, hatte ich eine Anfrage von einem Inder mit Automobilerfahrung und habe versucht, den hier in unserem Landkreis Kronach eben zu platzieren. Und da haben die Firmen leider nicht reagiert. Also das ist halt dann immer das Thema. Ja, also man braucht wirklich, das steht und fällt mit den Arbeitsplätzen.
Ja, wenn man die Lebensgrundlage erstmal hat, ja, ja, das ist richtig.
Denn wir haben ja also fantastische Situationen, ja, also Kindergärtenplätze. Nicht, ist überhaupt kein Thema oder die Kosten für eine Immobilie oder man kann sich bei uns ja noch ein Haus leisten. Man muss halt ein bisschen mehr fahren. Also letztendlich findet jeder einen Job. Ja? Aber vielleicht sollte man jetzt eine neue Idee, dass man eben so Immobilienbesitzer mit Jobs, dass man das halt so ein bisschen zusammenbringt. Es gibt da jetzt bei Kronach Kreativ auch so ein Themenprojekt über Wohnraum oder eben Wohnraum schaffen und in unserer Region. Aber ich glaube, das muss man verbinden mit dem Thema Arbeitsplätze. Das
ist ein wichtiger Aspekt, auch wieder das Thema aufzugreifen, Brücken bauen. Also wirklich zu gucken, was muss alles zusammenhängen, um eben die Leute auch in die Region zu kriegen.
Genau, ja.
Die Frage zum Schluss.
Letzte Frage vielleicht an dich und aus deiner Erfahrung. Welche Kompetenz ist deiner Meinung nach für den Mittelstand am wichtigsten für die nächsten Jahre?
Für den Mittelstand?
Ja.
Also da kann ich ganz schlecht für den Mittelstand sprechen, weil, also wir hatten ja gestern gerade IHK-Beirat und da waren nur ganz tolle Mittelständler, die eben wirklich auch diese Herausforderung im Moment meistern. Also wir haben ja die Glasindustrie mit der Energiethematik. Wir haben die Automobilindustrie eben auch mit dem, auch Energiethematik wieder. Also die haben da ganz schön zu schlucken im Moment. Aber eigentlich ist es im Grunde, was brauche ich als Unternehmer, Unternehmerin? Im Grunde Flexibilität, natürlich auch Risikobereitschaft. Sicherheitsdenken hilft ganz besonders nicht, also ganz auf keinen Fall. Aber man muss schon flexibel sein. Man muss sich immer wieder neu orientieren und muss immer wieder auf neue Situationen im Umfeld reagieren.
Flexibilität, Risikobereitschaft. Und ich glaube, was bei dir auch ganz stark herauskam, das Thema persönliche Beziehungen, Netzwerken, Offenheit und Neugierde, denke ich auch.
Genau, ja. Also ohne das eigene Umfeld kommt man nicht weiter. Nicht? Man braucht wirklich Unterstützung durch andere Menschen. Das ist ganz wichtig.
Schönes Schlusswort. Halgert, vielen Dank, dass du bei mir warst, dass du von dir erzählt hast. Ganz spannend. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Vorhaben.
Dankeschön.
Ich bin sehr neugierig und werde das aufmerksam verfolgen.
Wir bleiben in Kontakt.
Das war's für heute, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ein ganz herzliches Dankeschön an Halgert für die Einblicke. Und vergessen Sie nicht, unseren Podcast bei Spotify zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen, wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat. Seien Sie gespannt auf unseren nächsten Innovationspionier. Ich bin Tanja Jovanovic und das war Innovationspioniere, ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ. Bleiben Sie neugierig!